Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Ich bin Axel Metz, vielen, vielen Dank fürs Hören. Dank euch wächst mein kleiner Podcast Woche für Woche. Mundpropaganda, auch digitale, hilft ja immer. Also, wenn ihr jemanden unter euren Freunden habt, der solche Podcasts gerne mag, oder Kollegen, Verwandte, Bekannte, bitte empfehlt uns weiter. Dankeschön. Wer auf Gil Ofarim wartet, da bitte ich noch um eine Woche Geduld. Nächsten Dienstag ist der Podcast mit ihm dann am Start. Und jetzt habe ich eine hochinteressante Musikerin im Gespräch, die gerade ihr Album Blind über Rot rausgebracht hat.
Ich habe 5 Meter Mauern und keiner kommt rein. Hinter 5 Meter Mauern sollte mein Palast sein. Ich habe 5 Meter Mauern, ich komme nicht raus. Hab hinter 5 Meter Mauern ein Gefängnis aufgebaut. Ich habe 5 Meter Mauern, hinter 5 Meter Mauern. Ich hab 5 Meter Mauern, hab hinter 5 Meter Mauern. Bei mir läuft überhaupt nichts und schuld allein bist du. Und ich hör den Wind beim Wehen zu. Ich kauf eine Katze und bring sie gleich wieder ins Heim. Bei mir läuft überhaupt nichts.
Helene ist bei mir. Übers Internet. Ich hoffe, ich habe es richtig betont. Helene.
Genau.
Weil wir haben so im Vorfeld überlegt, Helene, Ellen, Elen.
Ja.
Gibt ja nur 1000 Möglichkeiten.
Ja, das stimmt. Nee, Helene. Also mit Betonung auf dem zweiten E und alles. Ganz, ganz viel E, wie das Alphabet E.
Ist das der Name, den dir deine Eltern gegeben haben?
Ja.
Ist dir das ein bisschen peinlich oder ist das, gab es da mal so eine Zeit, wo du als Kind gesagt hast, warum kann ich nicht auch Jacqueline heißen wie alle anderen?
Ja, voll. Also als Kind, peinlich war es mir nicht. Ich fand das einfach nur total doof, weil niemand auf Anhieb den Namen richtig aussprechen konnte, wenn er ihn gelesen hat. Also zumindest sehr, sehr, sehr selten. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, als Kind wollte ich dann zu diesem Namensänderungsamt gehen und wenigstens so ein, nennt man das, so ein Akzent auf dem zweiten E setzen lassen. Weil ich glaube, das hätte einigen schon geholfen, das richtig auszusprechen. Und meine Mitschüler haben mir auch immer so teilweise fiese Spitznamen gegeben. Deshalb fand ich das als Kind voll doof. Heutzutage bin ich ziemlich froh drüber, muss ich sagen.
Das ist ja wirklich das Verrückte. Egal, was du für einen Namen hast, deine Mitschüler werden etwas finden, um dich damit aufzuziehen.
Das stimmt, das stimmt.
Und wenn es nicht der Name ist.
Mein Nachname auch noch Zinke. Das war natürlich ein super Kombi dann.
Ja. Jetzt hast du deinen Frieden auf alle Fälle damit gemacht und du hast auf alle Fälle einen Namen, den man zumindest, wenn man ihn sieht, nicht mehr vergisst.
Ja, das kann sein.
Ich will natürlich alles wissen von dir. Auch wenn wir uns nicht persönlich gegenüberstehen, das hoffe ich, wird irgendwann mal passieren.
Bestimmt.
Dass du, wir können ja nicht immer komplett runtergelockt sein. Irgendwann müssen wir uns auch mal als Land wieder locker machen können.
Ja.
In dem Fall bist du nach Dresden herzlich eingeladen.
Oh, das freut mich, danke.
Du bist am 9. Oktober 89 geboren?
Genau.
Auf welcher Seite Deutschlands?
Osten. Ein Monat Ossi noch.
Ah, du bist eines der letzten DDR-Babys noch.
Genau.
Ein Monat später ist dann die Mauer gefallen. Für dich war das praktisch damals nicht wirklich was Wichtiges. Und später dann, naja, irgendwas, was man dann mal in Geschichte dran hatte, in der Schule.
Für mich persönlich ist das ganz weit woanders.
Hm. Ja. Was bedeutet denn für dich so diese ganze Geschichte, dass es mal zwei Deutschlands gegeben hat, dass die wieder zusammenfinden konnten und dass wir jetzt praktisch ein großes Deutschland sind?
Also ich kann mir nur vorstellen, wie es gewesen sein muss. Ansonsten ist es für mich ziemlich surreal. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das jemals irgendwie so war. Ich meine, klar, wenn man mit Leuten darüber spricht, die halt selber aus der Zeit kommen und die Erfahrung gemacht haben, merkt man manchmal auch so, dass es Schwierigkeiten gibt, sich gut irgendwie miteinander zu verständigen. Gibt halt so Sprüche wie, ja, die Ossis und ja, die Wessis und so. Für mich persönlich ist es total weit weg und ich kann da immer nur zuhören. Und ich kann es ja nicht beurteilen, ich war ja nicht dabei, ich weiß nicht so wirklich. Also sind ja dann teilweise auch so Einzelschicksale, die da passiert sind. Wo es dann vielleicht auch nachvollziehbar ist, dass es halt so bestimmte negative Gedanken gibt zum jeweils anderen. Aber ich glaube, so alle, die mein Alter sind oder jünger, die haben damit tatsächlich nicht mehr so viel zu tun.
Hm. Du als Kind deiner Eltern, die ja nur auch beide Ossis waren oder noch sind.
Ja.
Gibt es da so, ich habe ja irgendwo mal gelesen, dass sogar Geschichte sich irgendwo weiter vererbt. Also sowohl in den Genen, also kommt drauf an, ob dein Teil der Geschichte, wo du angelegt wurdest als Mensch, ob es da den Leuten gut ging oder nicht, ob sie Stress hatten und so weiter. Und dann natürlich auch durch Erziehung in dem Umfeld, in dem du aufgewachsen bist. Gibt es da so irgendwo Punkte, wo du sagst, ja, irgendwie, da hat man es mir mal gesagt oder da habe ich selber gemerkt, ich bin aus dem Osten?
Ich glaube, das haben meine Eltern relativ cool gemacht. Also ich glaube, die beiden sind mit der Wende auch ganz gut umgegangen so. Und haben wahrscheinlich geguckt, wo gibt es Möglichkeiten und Wege. Und beide haben zu der Zeit auch in Berlin gelebt, weshalb wahrscheinlich vielleicht auch der Westen jetzt nicht so weit weg war oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war es bei denen nicht so, dass sie, also ich habe zumindest nie irgendwelche Geschichten gehört, dass sie irgendwelche Startschwierigkeiten hatten und mit dem Übergang nicht klargekommen sind. Also ich weiß, dass meine Mutter, als ich ein Kind war, einen ziemlich guten Job hatte und mein Vater halt auf dem Bau angestellt war. Also es war halt eigentlich alles relativ normal. Und ich habe nie wirklich so Predigten gehört darüber, warum die Wessis halt irgendwie doof sind. Und auf der anderen Seite dann eben auch nicht von irgendwelchen Wessis, die ich später kennengelernt habe, also als ich dann ein bisschen älter war, gehört das mit den Ossis und bla. Also wie gesagt, meine Eltern, die sind eher so ziemlich neutral mit dem Thema umgegangen. Und ich glaube, als mein Vater dann irgendwann mal rausgefunden hat, dass es wohl irgendwie so eine kleine Stasi-Akte über ihn gibt, da war er dann wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen so mit Abstand. Aber das war so, ich durfte eigentlich einfach nur in Berlin groß werden. Und ich weiß, das Einzige, was ich weiß, ist, dass meine Eltern, gerne irgendwie im Ostbezirk, in Ostbezirken von Berlin irgendwie bleiben wollten. Ja. So, das war das Einzige, was ich mitgekriegt habe, so als Wohnort. Aber ich bin wie selbstverständlich dann irgendwann nach dem Wedding gezogen, was halt Westen ist. Und das war für mich so, keine Ahnung, also es war völlig egal. Deswegen, ich bin da komplett, glaube ich zumindest, ziemlich frei von da irgendeine Trennung zu sehen zwischen den Sachen.
Ja. Wenn man dem Internet glauben darf, bist du sehr, sehr früh musikalisch schon aufgefallen. Du hast als erstes Gitarre gespielt?
Genau, mit 6 Jahren habe ich angefangen. Aber ich habe auch relativ schnell wieder aufgehört.
Das ist normalerweise üblich für Flöte oder Geige, dass man das unbedingt machen will und dass man dann 3 Wochen später überhaupt keine Lust mehr drauf hat.
Naja, 3 Wochen später, so schnell war es dann auch nicht. Also ich glaube, ich habe schon ein halbes Jahr oder sowas gelernt. Ich war auf jeden Fall in der zweiten Gitarrenfibel schon angekommen. Ja, oder ein Jahr, ich weiß nicht genau. Ja, aber das war halt so als 6-Jährige, wenn dann irgendwann die Finger so wehtun von den Saiten, das war, irgendwie wollte ich das dann nicht mehr machen. Und dann habe ich andere Sachen ausprobiert. Aber ja, ich wollte schon relativ früh irgendwas mit Musik machen. Also es war mir irgendwie schon immer so ein Bedürfnis.
Ich habe gelesen, dass du in dein Diddl-Buch reingeschrieben hast, dass du Sängerin werden willst.
Ja, genau.
Sehr, sehr cool. Also ich finde das schön, wenn jemand schon sehr, sehr zeitig weiß, was er unbedingt machen möchte in seinem Leben.
Ja.
Andere meandern da so durch das Leben und wissen nicht so richtig und was könnte ich denn machen? Irgendwie springt mich nichts an, aber du hast sozusagen den Stachel von klein auf sitzen.
Ja, sozusagen, genau. Es war natürlich trotzdem die Frage, ob man es jetzt wirklich durchzieht, ne? Weil es ist ja jetzt auch nicht unbedingt so der sichere Weg, also so Richtung Abi und Ausbildung und bla, sondern Musik machen ist schon, glaube ich, gerade wenn man nicht so wirklich Ausbildung hat und so nicht so richtig theoretisches Wissen darüber, kann das schon, also es ist schon so, ja, es muss man wollen.
Ja. Auf der anderen Seite eine Hutmacherlehre. Wer hat dich denn auf die Idee gebracht?
Naja, ich habe zwischenzeitlich halt überlegt, ob es nicht vielleicht doch besser wäre, irgendwas in der Tasche zu haben, irgendeinen Schein. Wenn das alles nicht klappt und so, wäre es wahrscheinlich nicht verkehrt, irgendwie eine Ausbildung zu haben. Und dann ist mir dieser Beruf über den Weg gelaufen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Auf jeden Fall fand ich das wahnsinnig interessant und ich bin selber auch so ein Typ, ich arbeite gerne mit meinen Händen. Also ich mache gerne so handwerklich nicht. Wie nennt man das?
Handarbeit.
So Handarbeitszeug, ja, mache ich total gern. Handwerk mache ich auch total gern. Also ich baue viel. Ich habe hier so einen Hof und da baue ich auch viel. Aber Handarbeit hat mich auch schon immer interessiert und deswegen fand ich das irgendwie so schön einfach. Und als ich dann in diese Werkstatt gegangen bin, war das auch so eigentlich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war halt nicht sonderlich industriell und ganz viele Leute, die dann halt sitzen und nähen, sondern es war so eine ganz kleine Werkstatt mit einer anderen Auszubildenden und dann war vorne halt so ein ganz hübscher eingerichteter Showroom sozusagen für die Hüte. Und da habe ich gedacht, ja, das wäre was. Aber es ging dann eine Woche und dann ging es nicht mehr.
Also ja. Ich hatte es konsequent zur Musik weiter zurückgetrieben.
Genau.
Ja. Immerhin soweit, dass dein Album jetzt frisch raus ist, Blind über Rot. Bist du mal blind über eine rote drüber gerauscht?
Nein, bin ich nicht. Nee, das ist mehr so ein Sinnbild für, wenn es mal richtig knallt zwischen zwei Leuten. So, also wenn man Dinge tut, ohne drüber nachzudenken und damit andere Leute verletzt und sich eigentlich im Endeffekt damit auch selber schadet. Genau. Das soll das eigentlich mehr heißen.
Ja, verstanden. Dein Album ist klimaneutral produziert mit Recyclingpapier aus Vinylgranulat und so weiter und so fort. Der grüne Punkt ist auch drauf. Ja. Das ist dir sehr, sehr wichtig, ne?
Ja, also ich denke, wo es möglich ist, sollte man versuchen, das irgendwie so zu machen. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich mir komplett alles verbiete und irgendwie überhaupt gar kein Plastik mehr benutze. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Aber ich versuche halt so, das, was irgendwie geht, zu machen, so für mich und vielleicht auch mit dem Album, was jetzt verkauft wird. Und deswegen, wenn es die Möglichkeit gibt, wieso sollte man es nicht machen? So, gerade in der ganzen Klimadebatte, die wir jetzt haben, ist das vielleicht auch einfach so ein schönes Zeichen zu setzen, dass man eben zeigen kann, dass es auch so geht und nicht alles mit ganz viel Plastik und Zellophan und noch mehr und alles neu produziert.
Also wer dein Album jetzt kauft, tut was Gutes für die Umwelt. Unter anderem wird auch ein Klimaschutzprojekt im Amazonas-Regenwald unterstützt dadurch. War das deine Entscheidung oder ist das so mit der Plattenfirma zusammengekommen?
Wir hatten tatsächlich zeitgleich die Idee, beziehungsweise ich weiß nicht, ob wir zeitgleich die Idee hatten, aber auf jeden Fall hatten wir beide diese Idee. Und als das Album dann fertig war und es darum ging, wie gestalten wir das denn jetzt und wie produzieren wir es denn jetzt, waren wir uns sofort einig, dass, wenn es die Möglichkeit gibt, das so zu machen, dass wir es so machen. So, also ich glaube, beide Seiten sind damit sehr, sehr happy.
Ich habe letztens mit Finn Kliman gesprochen. Auch übers Internet. Und der ist ja auch sehr auf Umwelt tatsächlich bedacht. Und der hat ja diese ganze, hat gesagt, also das Schlimmste, was bei Musik produzieren passiert, ist der Müll an Alben, die nicht gekauft werden. Ja. Also produziere ich nur auf Bestellung. Ihr habt alle eine Deadline. Bis dann habt ihr das Album entweder zu wollen oder ihr habt Pech gehabt, wenn ihr später erst auf den Trichter kommt. Ja. Und damit werden nur so viele tatsächlich produziert, wie die Leute auch haben wollen. Könntest du dir das vorstellen, dass das auch für dich und deine Musik ein gangbarer Weg wäre?
Naja, also sowas ist jetzt nicht unbedingt Künstlerentscheidung, solange man beim Label unter Vertrag steht. Deswegen habe ich da tatsächlich nicht wirklich einen Einfluss drauf. Ich meine, klar, ich kann es ansprechen und man könnte gucken, was daraus wird, aber ich denke, also so ein Label ist einfach auch so ein wirtschaftliches Unternehmen und ich weiß nicht, ob die zu sowas dann irgendwie ja sagen, ich habe keine Ahnung. Ja. Aber es ist ja Recyclingpapier und damit kann es ja auf dem Biokompost. Also wenn jemand die Platte nicht haben will, dann ist sie zumindest rückführbar.
Sie ist kompostierbar, ja.
Genau.
Du hast dich aber auch schon mit Crowdfunding-Sachen auseinandergesetzt, ne?
Genau, ja.
Wie war so deine Erfahrung damit?
Mit Crowdfunding? Das war eine total schöne Zeit. Also es war natürlich auch super anstrengend, aber es war eine total schöne Zeit. Also das erste Album, das ich gemacht habe vor dem jetzt, das habe ich ja ganz alleine gemacht, also bedeutet ohne Label und so. Und da musste ich halt Crowdfunding machen, um überhaupt die Summe zusammenzukriegen, um sowas überhaupt zu finanzieren. Weil ins Studio zu gehen und Musiker zu bezahlen und so, es kostet alles einen Haufen Geld. Und das ist ein Wahnsinn, was Leute bereit sind, ein Projekt zu unterstützen, wenn sie das irgendwie toll finden und feiern. Hm. Und da habe ich echt so, also das waren schöne Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Hm. Ja. Und auch so viel Vertrauensvorschuss einfach.
Ja. Ist echt, ja. Gibt ja dann auch so Sachen, wo der Künstler dann sozusagen Dinge anbietet, die der Unterstützer dann bekommt, wenn er eine bestimmte Summe sozusagen zusammenpackt. Und ja. Da gehen ja dann auch zum Teil wirklich skurrile Sachen dann los. Also wie ich musiziere im Garten bei euch, ja, in einer Gartenparty oder ich koche für euch mal oder solche Sachen. Ja. Was war das Verrückteste, was du da gemacht hast?
Was war das Verrückteste, was ich gemacht habe? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe einfach gesagt, wenn das Album dann fertig ist, dann kriegt ihr halt ein Album dafür. Oder eine Vinyl. Oder weiß ich nicht. Ich hatte noch so eine Sonder-CD gemacht. Das war so ein Blues-Album mit 7 Blues-Songs drauf. Und das war dann halt nur für die Crowdfunding-Leute. Genau. Also eine Extra-CD sozusagen, die es dann eben nicht hinterher zu kaufen gibt, sondern nur fürs Crowdfunding.
Cool. Ja. Hauptsächlich machst du ja Popmusik. Hast du trotzdem, weil du gesagt hast, du hast noch ein extra Blues-Ding noch mit dazugelegt, ist das so ein heimliches Ding von dir, wo du sagst, das...
Blues? Hm? Also ich komme eigentlich, wenn ich jetzt mal überlege, womit ich eigentlich so in meiner Jugend angefangen habe, so selber Musik zu hören und nicht nur bei meinen Eltern zusammen Radio zu hören, sondern eben so meine eigene Musik zu entdecken, komme ich eigentlich so mehr aus der Rock-Ecke. Also ich war totaler Oasis- und Coldplay-Fan und habe Archive total gern gehört. Davor war es natürlich auch sehr poppig, so als ganz junges Mädel waren es dann halt die Backstreet Boys und Christina Aguilera. Aber so in der Jugend, hat sich das eigentlich so in die Richtung ziemlich stark entwickelt. Und irgendwie gehört Blues da, denke ich, auch ziemlich gut dazu.
So. Ja, Blues und Rock vertragen sich eigentlich ziemlich gut traditionell.
Ja, genau.
Auf und mein Bett ist schön warm und ich halte mein liebstes Kissen im Arm. Ich höre den Vögeln zu, die sagen schön, dass du uns zuhörst. Aber leider ist da diese Stimme im Kopf, die sagt, besorg dir mal einen richtigen Job. Du hast ein Loch im Bauch und ab und zu willst du auch mal was kaufen. Du musst jetzt aufstehen, rausgehen, Zähne putzen, ein Creme abnehmen, in die Zeitung gucken, losgehen, anstehen, draufgehen. Hörst du die Stimme, die sagt, nutze den Tag, aber ich will nicht. Ich will lieber hier liegen, für immer hier liegen. Ein Liegen ist Frieden, mein Geschenk.
Ich habe ja schon eine ganze Weile gefeiert, Liegen ist Frieden.
Ja.
Erzähl mal die Geschichte dahinter. Wie ist es zu dem Song gekommen?
Also wir hatten uns verabredet zum Songschreiben. Und das war ein ziemlich heißer Sommertag. Und irgendwie waren wir alle ziemlich geplättet. Und ich glaube, also zwei von uns dreien haben bestimmt auch überhaupt nicht gut geschlafen. Und wir wussten irgendwie gar nicht so richtig, was jetzt anfangen. Also jetzt haben wir uns schon extra getroffen. Aber was sollen wir denn jetzt machen? Wir haben eigentlich nur rumgeblödelt und uns so gegenseitig irgendwelche blöden Sprüche zugeschmissen, bis wir dann irgendwie gemerkt haben, eigentlich könnte man darüber auch einen Song schreiben. Und lass uns doch darüber einfach einen Song schreiben. Und so ist es dann passiert. Es war am Ende ein sehr, sehr witziger und sehr, sehr spaßiger Tag. Genau. Und müde war da auch keiner mehr.
Das kann ich mir gut vorstellen. Die aktuelle Single von deinem Album. Gibt es da eine Geschichte dahinter, wo du sagst, also in der Situation ist mir die Idee gekommen oder da gab es ein Gefühl und ab da war klar, ich muss da mal einen Song schreiben?
Du meinst Zu blind über Rot?
Mhm. Reicht ein falsches Wort und ich gehe blind über Rot. Denn deine Ohnmacht gegen meine Wut. Aber ich lass dich nicht los.
Blind über Rot war einer der allerersten, wenn nicht sogar der erste Song, den ich geschrieben habe fürs Album. Und ich bin dafür sogar extra nach Mannheim gefahren und habe dann da jemanden kennengelernt, mit dem ich das auch zusammen geschrieben habe, unter anderem. Der war so, naja, das war so ein richtig netter, herzlicher Typ, wo ich irgendwie so das Gefühl hatte, ja, also ich glaube, mit den Leuten, die jetzt da sind, kann man über solche Sachen gut reden und auch gut schreiben. Und ich glaube, das ist so das größte Thema, was bei mir läuft, dass ich einfach Sachen mache, ohne ausreichend drüber nachzudenken und damit Leute vor den Kopf stoße, obwohl ich es eigentlich nicht will, weil ich vielleicht selber verletzt werde oder selber verletzt worden bin und dann einfach zu schnell reagiere und zu schnell Mist baue. So. Und das war eigentlich so das erste Thema, was so in mir brannte, worüber ich eigentlich was erzählen wollte. Und daraus ist der Song dann entstanden.
Für die Menschen, die noch nie von dir gehört haben, ich weiß, es ist immer schwer, über Musik zu sprechen. Ja. Wie würdest du so in 2, 3 Sätzen deine Sorte Musik beschreiben?
Also es ist Deutschpop, würde ich sagen. Es ist aber auch, also nicht aber, sondern es ist Deutschpop und es ist mit sehr viel Liebe einfach gemacht. Also das Album hat insgesamt 4 Jahre gedauert, fertig zu machen. Und mit viel Überlegungen und viel Diskussion. Und ich habe versucht, in den Texten auch so ehrlich wie möglich zu sein und so bei mir zu bleiben und nicht mir selber irgendwie was vorzumachen oder einfach irgendwelche Themen zu treffen, bloß weil sie irgendwie gut ankommen oder so, sondern da ja einfach versucht, so mich zu zeigen in allen möglichen Facetten. Und ich glaube, das Album ist relativ vielseitig. Also es ist fröhlich, aber auch ziemlich traurig. Grundsätzlich nicht unbedingt so richtig schneller, tanzbarer Pop, sondern ein bisschen getragener alles. Ja, aber Deutschpop. Würde ich jetzt mal so ungefähr versuchen zu beschreiben.
Okay. Du hast auf der Straße Musik gemacht?
Ja.
Bist da sozusagen auch mal sozusagen dem Ordnungsamt aufgefallen in Berlin? Und die Geschichte, die ist ja eine ziemlich kuriose. Also du solltest Strafe bezahlen, weil du eigentlich gar nicht spielen durftest offiziell.
Naja, also Straßenmusik zu verbieten geht ja gar nicht. Wir haben ja Kunstfreiheit in Deutschland und dann kann man ja nicht einfach sagen, dass Straßenmusik nicht geht. Es ist ein bisschen kompliziert. Also das Ordnungsamt sagt gerne, dass Verstärker benutzen verboten sei, was nicht stimmt, sondern man darf halt nicht zu laut sein. Also man kann schon einen Verstärker benutzen, man darf halt nur nicht irgendwelche Leute stören. Und da gibt's halt so ein paar Richtlinien, was halt so Umgebungslautstärken sind, woran man sich hält. Also wenn ich jetzt direkt an einer S-Bahn-Brücke Musik mache, dann hilft es ja nicht, wenn ich mich da mit Akustikgitarre hinstelle, weil das hört kein Mensch. So, also da muss ich dann schon gucken, dass ich irgendwie so einen Mittelweg finde. Das Problem tatsächlich war, dass das Ordnungsamt dann meinte, weil ich halt mein Verstärker und meinen Mikrofonständer auf dem Boden abgestellt habe, dass ich dafür eine Sondernutzungserlaubnis brauchen würde. Und das geben die aber, also zumindest war das die Aussage, die ich damals bekommen habe, als ich dann in Berlin-Mitte danach gefragt habe, die geben das grundsätzlich an Straßenmusiker nicht raus. So. Und das war dann der ganze Knackpunkt. Ja.
Wie bequem. Irgendwas findet sich immer als Argument.
Problem gelöst.
Du musstest Geld bezahlen und du hast einen Großteil des Geldes wiederbekommen. Wie ist denn das passiert?
Der Stefan Liebig von den Berliner Linken und ich, wir haben uns am Alexanderplatz getroffen und die haben gesammelt bei sich intern und da sind ungefähr 800 Euro zusammengekommen und die haben die mir dafür gegeben. Also voll nett. Ich will eigentlich keine Werbung machen dafür, weil soll jeder Partei wählen, die er will, aber das war halt einfach so, dass die das damals gemacht haben, ja.
Gut, das hat dir zumindest.
Und du hast gefragt.
Ja, natürlich. Das ist ja mein Job, dich zu fragen. Dein Job ist zu antworten. Ja. Du hast bei The Voice of Germany mal mitgemacht und alle waren begeistert, als du Time After Time gesungen hast. Du hast ja den ja selber ausgesucht, den Song, oder?
Naja, also bei Voice ist es nicht so, dass sich die Leute, zumindest damals, als ich da war, war das nicht so, dass die Leute sich das selber ausgesucht haben.
Okay, da kam dann also jemand dort vom Personal und hat gesagt, hier, die junge Frau dort,
ja.
Lass mal kurz hören, also du kriegst Cindy Lauper. Genau.
Ich hatte in den, es gibt ja so, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Also dieses allererste Mal, wenn man dorthin geht und sich vorstellt, dann hat man natürlich freie Songwahl, weil dann sitzen da so drei Leute und die hören dir zu und die sagen dir dann am Ende, ob sie dich halt einladen wollen ins Fernsehen oder nicht. Und da hatte ich diesen Song gespielt. Und das, ich glaube, die hatten den wahrscheinlich irgendwie mit Kamera mal kurz aufgenommen für sich, so intern. Und danach hatten wir halt so eine Auswahl von Songs, wo wir halt sagen könnten, was wäre denn so unsere Top Ten Auswahl, was wir gerne machen würden. Ich weiß nicht, ob die sich daran gehalten haben. Auf jeden Fall, der Song stand nicht auf der Liste, deswegen hatte ich ihn nicht angekreuzt. Aber die hatten den halt von vorher noch drin und ich nehme mal an, dass sie deshalb gesagt haben, ja, mach den doch oder so.
Ja. Magst du den Song eigentlich noch?
Ich mag den. Ich finde den schön.
Du bist dann im Battle ausgeschieden. War das für dich damals gut oder schlecht, so von der Empfindung her? Oder hat dich das relativ unaufgeregt hinterlassen? Und wie siehst du es so aus heutiger Sicht? War es besser oder nicht so gut, dass du damals schon im Battle draußen warst?
Ich denke, es war eher positiv als negativ damals. Schon relativ früh rausgegangen zu sein. Weil ich glaube, das ist immer so eine schwierige Erwartungshaltung, gerade bei jungen Leuten, die so bei Casting-Sachen mitmachen, die dann hoffen, dadurch erfolgreich zu werden. Weil ich glaube, dass das falsch ist. So, wenn man überlegt, wie viel Gewinner es von Casting-Shows schon gab und wie viel wir davon kennen, glaube ich, muss eigentlich gerade den jungen Leuten gesagt werden, dass sie dort hingehen sollen und Spaß haben sollen und es genießen sollen und vielleicht auch mal in diese Medienwelt reingucken sollen und Erfahrung sammeln sollen, aber nicht erwarten sollten, dass das sie irgendwie nach vorne oder nach oben trägt. Also ich meine, ein Stück weit wird das sicherlich irgendwie was machen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt sonderlich ausschlaggebend ist für irgend so eine ernsthaftere Karriere danach. So, also das sehe ich halt nicht so. Von daher war ich da auch relativ unaufgeregt. Für mich war es spannend. Das war eine interessante Reise, da mal dabei zu sein in Berlin-Adlershof, wo die das machen. Und die ganze Technik zu sehen und wie sowas abläuft, organisatorisch und so, ist schon beeindruckend. Aber mehr auch nicht. Also für mich persönlich jetzt war das halt einfach nicht mehr. Und auf so einer Bühne zu stehen, und die Kameras im Gesicht zu haben und halt zu wissen, dass viele, viele Leute jetzt gerade zugucken, ist natürlich auch super aufregend und ist eine Erfahrung, die man gemacht haben kann, so. Also die einem später sicherlich auch hilft. Aber ja, also das war's. Mehr ist da eigentlich nicht so. Fertig. Ja.
Du hast natürlich auch wie viele andere die letzten Wochen und Monate ohne Auftritte verbringen müssen. Größtenteils. Also hast du schon eine Ahnung, wie es bei dir weitergehen wird?
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe überhaupt gar keinen Plan. Als der Lockdown kam, war ich eigentlich gerade mit Johannes Oerding unterwegs als Support für seine Tour. Und wir konnten genau einen Termin spielen und dann war halt vorbei. Und das war eigentlich gerade auch so der Zeitpunkt, als ich anfangen wollte, mit Booking-Agenturen zu sprechen, weil ich nämlich noch gar keine habe. Und das war dann natürlich ab dem Moment komplett unmöglich, weil die haben gerade echt andere Sachen zu tun, als sich zu überlegen, welche neuen Künstler sie denn jetzt eigentlich noch sich vorstellen können. Deshalb hänge ich da gerade total in der Luft. Also alles, was mit Live zu tun hat, mit Auftritten und Touren, muss ich einfach gucken, wie sich das entwickelt und wann die Booking-Agenturen überhaupt mal wieder so ein freies Areal im Kopf haben, um sich um neue Künstler Gedanken zu machen. Ich denke mal, vor nächstem Jahr wird das auf gar keinen Fall was werden. Das Einzige, was wir jetzt gerade überlegen, schon seit einer Weile überlegen, wäre hier draußen auf dem Land einfach ein schönes Konzert zu machen. Also sowas wie Richtung Autokino, nur halt nicht mit Autos, sondern mit Zelten oder Picknickdecken oder so, dass man die Leute halt hierher einlädt und so schön mit regelkonform und so das alles zu machen, dass es für alle gut ist, weil wir haben hier monster viel Platz und man kann es outdoor machen. Das bedeutet, es besteht sogar noch weniger Ansteckungsgefahr als in irgendwelchen geschlossenen Räumen. Und ja, also das ist gerade so das Ding, was wir überlegen, hier zu machen. Genau.
Hier draußen bedeutet außerhalb der großen Stadt Berlin, in der du groß geworden bist. Warum bist du aufs Land auf dem Bauernhof gezogen?
Ja, das ist so ein schwieriges Ding. Ich glaube, ich bin einfach so nicht so der Stadttyp. So. Also vielleicht liegt es auch daran, dass man immer das haben will, was man gerade nicht hat. Weil viele Leute, die auf dem Land groß geworden sind, kommen in die große Stadt und die Städter gehen alle raus. Es kann schon sein, dass das auch mit reinspielt. Aber ich und mein Süßer, wir waren halt nie so die Typen, die so großartig so städtische Sachen gemacht haben. Also wir waren nie wirklich tanzen oder im Kino oder irgendwie so. Sondern wir hatten damals schon einige Jahre in Berlin, bevor wir rausgezogen sind, einen Kleingarten und haben dort einfach ganz viel Zeit verbracht und haben Gemüse angebaut und unsere Leute dahin eingeladen und so schöne Abende verbracht. Genau, das war eigentlich schon immer eher so unser Ding. So. Und wir waren schon eine ganze Weile irgendwie auf der Suche nach etwas zu gucken, was halt außerhalb der Stadt ist, weil Stadt halt laut ist und also manchmal auch ein bisschen stinkig und ziemlich grau. Und ja, ich glaube, wir sind beide einfach so die Naturtypen. Und deswegen war das irgendwie logisch, das zu machen. Ja.
Das hat dir ja zumindest jetzt in den letzten Monaten so ein bisschen in die Karten gespielt. Du bist dort,
Ja.
wo alle eigentlich sein wollten, auch die, die nicht
Ja,
konnten.
auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da war ich echt froh, dass wir hier draußen waren, weil wir auch so ein Stück außerhalb vom Dorf sind. Kann man sich halt hier wirklich komplett frei bewegen. Also da brauchte man überhaupt gar keine Gedanken sich machen über irgendwas. Die einzigen Situationen, die es halt gab, waren halt, wenn man einkaufen ging, dass man dann vielleicht eine Maske trägt oder so, aber ansonsten ist hier da gar nichts. Also es ist alles wie vorher und wir machen hier alles wie vorher. Und genau, also bis auf die Nachbarn, mit denen man sich dann halt mit einem gewissen Abstand auf der Straße trifft, ist halt eigentlich, hat sich hier nichts verändert.
Ich hoffe, es verändert sich bald für dich alles in die Richtung, dass du endlich mal ein bisschen Gas geben kannst für dein Album, dass du
Vielen
auch das Ganze live auf die Bühne bringen kannst, hoffentlich
Ja.
auch in Sachsen und Umgebung.
Ja,
Ich drücke dir die
mein
Daumen.
Opa kommt aus Sachsen.
Wo kommt der denn her?
Wie bitte?
Wo kommt der her?
Meine Oma, die kommt aus Zittau.
Aus Zittau.
Ja, genau. Deshalb
Schöne
bin ich sowieso öfter mal in Sachsen. Also.
Ecke. Wenn du demnächst mal so in der Drehe sein solltest und wir uns wieder treffen dürfen, würde ich dich
Ja.
ganz herzlich einladen zu uns ins Studio. Ich habe noch 1000 Fragen, aber ich glaube, unsere Zeit ist jetzt so ein bisschen um.
Alles klar. Sehr gern.
Axel trifft Eleen online. Das aktuelle Album heißt Blind über Rot, ist überall zu haben, umweltfreundlich zum in die Hand nehmen und natürlich auch auf den gängigen Streaming- und Download-Plattformen. Alle Infos dazu und mehr auf eleenofficial.com. Und als nächstes bei Axel trifft Gil Ofarim. Die neue Folge, wie immer, dienstags kostenlos zum Download auf Apple Podcast, auf Google Podcast oder im Stream über Deezer, Spotify, auf Audio Now und hitradio.rtl.de. Bis dahin, ich freue mich.